Der Anschlag auf dein Auto und dein Elternhaus ist ja jetzt knapp 2,5 Jahre her. Wie würdest du es beschreiben in den zurückliegenden 2 Jahren? Wie hat sich das für dich vielleicht auch verändert?
Also ich habe einen Satz mir an die Wand geklebt, die besagt, jeder Tag ist ein neuer Kampf. Und das ist es wirklich. Jeder Tag entwickelt sich unterschiedlich. Es hängt ein Stück weit auch damit zu tun, was gerade passiert. Wenn es wieder einen Anschlag in Neukölln gab oder wenn ich irgendwo Nazi-Markierungen entdecke, dann ist der Tag für mich ein Stück weit von dieser Angst geprägt, dass das wieder was passieren kann. Und dann wieder eine Normalität reinzubekommen, fällt mir schwer. Was gerade mich sehr bedrückt, ist immer wieder, dass Sachen passieren, bei denen ich Parallelen zu bestehenden Skandalen immer wieder im Kopf realisiere, wie beispielsweise, dass jetzt mit der Südneuköllner Anschlagsserie nach Clankriminalität ermittelt wird, ob es nicht doch vielleicht nicht Nazis waren, obwohl überall Nazi-Markierungen zu sehen sind. Und diese Ängste, die sind real und bestimmen ein Stück weit immer noch meinen Alltag. Und was ich halt immer wieder feststellen muss, dass diese gewünschte Normalität, die wir versuchen von Tag zu Tag immer wieder zu realisieren, die kommt nicht. Bei meinen Eltern auch nicht. Das ist einfach, nichts ist wieder wie vorher.
Kannst du das konkret beschreiben, welche Auswirkungen der Anschlag in deinem Leben und in deinem Alltag hatte?
Zu Beginn war das sehr stark von schlaflosen Nächten geprägt, somit halt auch körperliche Ermüdung tagsüber. Das hieß, dass ich auf Arbeit nicht mehr konzentriert war und habe trotzdem meine Arbeit immer gut abschließen können am Ende des Tages. Aber doch merkte ich, dass ich viel mehr Energie gebraucht habe, um eigentlich den Tag zu überwältigen. Hinzu kam dann, dass ich natürlich durch den Anschlag noch aktiver geworden bin. Das war meine Art, diesen rechtsterroristischen Anschlag zu verarbeiten, dass ich noch aktiver geworden bin, dass ich habe versucht zu verstehen und je mehr ich verstanden habe, wurde ich noch aktiver. Und das hat auch noch extra Energie gekostet. Also, dass ich gar nicht mehr einfach nur da sitzen kann, sondern noch aktiver nur mit diesem Thema beschäftigt bin und aber auch noch diese persönliche Befindlichkeit viel mehr Energie raubt, als wie wenn ich mich vorher mit dem Thema beschäftigt habe, aber immer aus einer genau objektiveren Perspektive. Und das hieß für mich, dass ich jetzt zweimal den normalen Job gewechselt habe in 2 Jahren, obwohl ich eigentlich meine Arbeit über alles geliebt habe, könnte man sagen, weil es war für mich so ein Ausgleich zu meinem Aktivismus. Ich habe 8 Stunden am Tag Öffentlichkeitsarbeit gemacht an der Hochschule und konnte dann mein sozialen Engagement nachgehen. Das war für mich ein Ausgleich. Das gab es nicht mehr. Ich war auf Arbeit, war erschöpft und bin es immer noch und habe aber im Kopf die ganze Zeit dieses Thema gehabt und musste mich damit irgendwie auch beschäftigen. Und es hat dann nicht funktioniert, sodass ich jetzt gesagt habe, okay, ich muss zumindest mein soziales Engagement und meine Arbeit verbinden und werde hoffentlich demnächst in einer Position anfangen zu arbeiten, in der ich diese beiden Themen auch miteinander verknüpfen kann.
Eigentlich ist es ja fast unglaublich, wenn man sich die Dimension dieser rechtsterroristischen Anschlagsserie in Neukölln anschaut, wo der Anschlag auf dich, auf dein Elternhaus ja ein Teil davon ist. Mehr als 70 Anschläge auf Menschen und Institutionen in Neukölln, die sich klar gegen rechts positioniert haben in den vergangenen 8 Jahren. Und gleichzeitig ist bislang niemand dafür strafrechtlich zur Verantwortung gezogen worden. Was für Auswirkungen hat diese Straflosigkeit?
Ich wollte dich nicht unterbrechen. Darf ich zu der Frage davor noch was kurz sagen?
Ja,
Genau.
unbedingt.
Und zwar hat das noch weitreichendere Auswirkungen auf mich bis heute. Zum einen wechsle ich immer noch den Ort, an dem ich schlafe. Das muss ich, weil ich nach 2, 3 Tagen das Gefühl habe, dass ich sozusagen verfolgt wurde und dort nicht mehr sicher bin. Und ich muss halt, habe so meine 3, 4 Orte, an denen ich regelmäßig schlafen kann und wechsle immer noch. Das ist natürlich für mich ein organisatorischer Aufwand, der mich halt nicht nur körperlich, auch psychisch sehr stark belastet. Plus hinzu kommt, dass ich auf der Straße viel wachsamer bin, also ständig auf der Lauer, dass das irgendetwas passieren kann. Ich weiß nicht, ob man auf der Lauer sagt, aber auf alle Fälle sehr angespannt, dass Leute mich beobachten, dass Autos, die an mir vorbeifahren, Menschen sein könnten, die mir was Böses tun wollen. Und damit halt so einen Tag zu gestalten, und es wird ja zu einer Normalität im Alltag, heißt wiederum aber, dass ich keine Normalität habe wie vorher. Und dasselbe sehe ich halt auch bei meinen Eltern, und das macht mich sehr traurig, dass es bei denen ist, weil der Anschlag ja aufgrund meines Aktivismus entstanden ist, und es macht mir auch Schuldgefühle, um ehrlich zu sein. Die gehen nicht mehr hier in der Gegend spazieren, also es ist nicht mehr so, ich gehe mal kurz vor die Haustür und drehe hier eine Runde für sie, sondern die fahren weiter weg, um spazieren zu gehen. Die fahren nicht mehr hier in der Gegend einkaufen, weil die Nazis halt, die uns das angetan haben, noch nicht erwischt wurden. Jeder kann es sein, jeder kann in diesem Netzwerk auch aktiv sein. Das heißt, die fahren auch weiter weg, um einkaufen zu gehen. Also im Prinzip ist unser gesamter Alltag auch nach 2 Jahren noch davon geprägt, dass wir die Auswirkungen dieses rechtsterroristischen Anschlags versuchen auszugleichen. Und das fällt uns ein Stück weit schwer. Was dann wiederum auch zu der Frage anschließt, was macht es mit uns, diese seit 11 Jahren gibt es ja den rechten Terror in Neukölln, und wir haben seit 11 Jahren eine Aufklärungsrate von 0%. Das führt dazu, dass die Nazis sich natürlich motiviert fühlen, weiterzumachen. Das heißt, jetzt im Süden sind sie seit dem Anschlag auf mich und Herrn Heinz Ostermann, dem Buchhändler, ein Stück weit, ich sag mal, unter Kontrolle, in Anführungsstrichen. Die Polizei bewacht sie stärker, fährt hier auch stärker rum an Orten, die gefährdet sein könnten. Das hat aber dazu geführt, dass die Anschlagsserie sich vom Süden in den Norden verschoben hat und genau, jetzt sozusagen der Norden terrorisiert wird mit Brandanschlägen, mit Nazi-Markierungen an den Wänden. Und ich sag immer wieder, diese Markierungen werden, auch wenn sie hier im Süden stattfinden, passiert auch. Es gibt keine direkten Anschläge auf einzelne Personen, aber Markierungen finden hier immer noch statt. Diese Markierungen sind nicht, wie es die Polizei sagt, Schmierereien. Und gerade an diesem Beispiel erkennt man, wie mit rechtem Terror umgegangen wird. Es sind keine Schmierereien, es sind Markierungen. Jeder einzelne davon ist eine Drohung. Eine Drohung gegenüber unserer Gesellschaft, unsere Form, wie wir leben möchten, aber auch insbesondere Menschen, die schon betroffen waren, eine sehr starke psychische Belastung und Bedrohung. Wenn ich eine Nazi-Markierung sehe, dann ist für mich sozusagen der Alltag davon geprägt, dass ich das verarbeiten muss. Ich verarbeite das dann so, dass ich über meine Social-Media-Kanäle versuche, das nach außen zu kommunizieren, dass ich, wenn es was Größeres ist, versuche, Menschen zu mobilisieren. Aber also ich versuche, das positiv zu kanalisieren in die Richtung, dass es im Aktivismus mündet. Aber es ist halt auch eine sehr starke Belastung. Und das kommt insbesondere daher, dass die Sicherheitsbehörden ihrer Arbeit nicht wirklich nachgehen.
Hast du schon gesagt, die Behörden machen ihre Arbeit nicht. Tatsächlich ist es ja so, es gab über 70 Anschläge und es sind auch schon Personen benannt worden, die hier als Täter in Frage kommen, aber es ist noch niemand strafrechtlich zur Verantwortung gezogen worden. Und welche Auswirkungen hat denn diese Straflosigkeit, diese Konsequenzlosigkeit für die Täter auf dich persönlich und auch auf die anderen Menschen, die betroffen sind?
Diese Straflosigkeit führt dazu, dass wir nicht wissen, wer auf der Straße uns beobachtet, dass jederzeit weiterhin ein Angriff stattfinden kann. Und diese Straflosigkeit führt dazu, dass wir sehen das ja auch, dass sie motiviert sind, weiterzumachen. Ich meine, seit 11 Jahren gibt es diesen rechten Terror, 0% Aufklärungsrate. Und sie machen ja auch weiter, weil sie nicht erwischt werden, weil sie keine Strafe bekommen. Und es ist für uns Betroffene insbesondere wichtig, dass wir versuchen, die Hintergründe zu verstehen. Warum gibt es denn eine 0% Aufklärungsrate seit 11 Jahren? Wer wird hier eigentlich geschützt? Und das ist die Frage, die uns eigentlich Sorge bereitet, weil es eigentlich nicht sein kann, dass man den Täterkreis kennt und dann trotzdem niemanden erwischt oder niemanden halt zur Rechenschaft zieht. In dem Zusammenhang ist es vielleicht auch noch wichtig, dass man sich die gesamten Fälle anschaut und versucht, da Parallelen zu ziehen, was wir als Betroffene gemacht haben. Wir sind zusammengekommen und haben versucht zu verstehen, was ist denn bei den Ermittlungen schiefgegangen. Und immer wieder kommen wir zu dem Entschluss, dass bei den Ermittlungen nicht richtig ermittelt wurde und dass dort Fehler geschehen sind. In meinem Fall beispielsweise wusste man, dass ich beobachtet werde über ein Jahr lang und ich wurde nicht gewarnt. Man hat Tonbandmitschnitte von den Tätern, einer davon NPD-Kreisvorsitzender, der andere ehemaliger AfD-Vorstandsmitglied in Neukölln, die richtig organisiert versucht haben herauszufinden, wo ich wohne. Und nachdem sie es dann herausgefunden haben, 2 Wochen später brannte mein Auto, das Feuer ging über auf das Haus. Und wie schon erwähnt, nur durch viel Glück bin ich aufgewacht und konnte mich und das Leben meiner Eltern retten.
Eine Folge dieser Straflosigkeit ist es ja wahrscheinlich auch, dass rechter Terror weder in Neukölln noch in Deutschland aufhört. Und du hast vorhin auch schon von Parallelen, so anderen Fällen gesprochen. Daher auch die Frage, welche Auswirkungen hatten zum Beispiel das rassistische Attentat von Hanau auf dich oder auch der jüngste Anschlag in der letzten Woche oder beziehungsweise die jüngsten Anschläge auf die Bäckerei Damaskus und die Explosion im Al-Andalus-Restaurant in der Sonnenallee? Was hat das für Auswirkungen auf deinen eigenen Verarbeitungsprozess, aber auch auf die Menschen in Neukölln?
Also Hanau war ein sehr krasser Einschnitt. Es passiert zwar so vieles, aber das, was in Hanau passiert ist, das war für mich ein Moment, ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich konnte das noch nicht mal wahrnehmen. Also es war so unglaublich für mich, dass ich das nicht wirklich realisieren konnte und eigentlich in einer Schockstarre war. Ich habe das mitbekommen, da war ich auf Arbeit und musste im Prinzip aufhören zu arbeiten. Bin nach Hause, habe versucht zu telefonieren, um das zu verstehen. Und im Prinzip ging das dann auch bei mir gleich über in den Aktivismus, so dass ich auch dann nach Hanau gefahren bin, um dort auch an den Protesten teilzunehmen und auch an der Seite der Betroffenen zu stehen. Was das für mich in meinem Bearbeitungsprozess gemacht hat, ist, dass ich im Prinzip gemerkt habe, dass wir nicht nur in der Sphäre Neukölln denken müssen, sondern dass wir eigentlich die Kämpfe verbinden müssen. Also ich habe da zum ersten Mal realisiert, obwohl es hier in Neukölln beispielsweise die Burak-Bektaş-Initiative gibt, die Initiative, die versucht, den Mord an dem Neuköllner Burak-Bektaş aufzuklären, der auf offener Straße erschossen wurde. Und habe das erste Mal verstanden eigentlich, wie wichtig solche Initiativen sind, die aus einem Ehrenamt, aus Eigeninitiative entstehen, um insbesondere erstmal den Betroffenen zu helfen. Weil als ich den Anschlag erlebt habe, war ich auch erstmal in der Leere und wusste nicht, was ich machen soll. Es kommen so viele Sachen, es prasseln so viele Sachen auf einen ein, dass man erstmal versuchen muss, sich zu ordnen. Und das kann man gar nicht, weil die Angst, die Wut und all diese Emotionen, die dabei sind, in einem Gesamtkomplex einen eigentlich hemmen, irgendetwas zu machen. Und genau diese Situation hatte ich auch nach Hanau und habe eigentlich gemerkt, wie wichtig es ist, gesamtgesellschaftlich Solidarität zu zeigen, da zu sein. Auch da zu sein, wenn die Politiker schon weg sind. Weil die Politiker sind gekommen, haben 2 Tage lang gesagt, wie bedauerlich das alles ist und was sie alles eigentlich anders machen müssten, sind dann zurück in ihre Büros im Bundestag, in den Landtagen und haben im Prinzip genau dieselbe Politik weitergemacht, die sie schon vorher gemacht haben. Und das merkt man auch eigentlich, wenn man Hanau und Neukölln sich anschaut. In Hanau ist der Täter ja nicht einfach nur so in eine Shisha-Bar gegangen. Diese Shisha-Bar war ja schon sehr lange eine Projektion in seinen Kopf hinein, durch Presse, durch Politik, die sozusagen immer wieder durch Shisha-Bar-Razzien versucht haben, nach außen zu kommunizieren. Sie bekämpfen Kriminalität. Die Menschen, die dort drin sind ja alle kriminell. Und das war dann die Projektion, die dieser Täter auch in seinem Kopf hatte, wieso er sich eine Shisha-Bar ausgesucht hat. Aber lustigerweise eine Woche nach Hanau gab es die Shisha-Bar-Razzien weiterhin in Neukölln. Und das auch noch auf eine ganz hemmungslose Art und Weise, ohne dabei daran zu denken, dass vor einer Woche Menschen in der Shisha-Bar ermordet wurden und dass dieses Schuldgefühl hatten dabei weder die Politikerinnen noch die Behörden. Und das ist das, was eigentlich aus Hanau hier in Neukölln auch hängen geblieben ist, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns viel stärker solidarisieren. Wir müssen bei jedem Anschlag an der Seite der Betroffenen sein. Und da gibt es für uns nicht ein kleiner Anschlag oder ein großer Anschlag, ob jetzt jemand ermordet wurde oder ob jemand mit einer Nazi-Markierung vor der Tür angegriffen wurde. Es ist wichtig, dass wir immer da sind, denn nur so können wir es schaffen, eigentlich nach außen das zu kommunizieren, was wir kommunizieren wollen. Unsere Solidarität mit allen, die mit uns zusammen hier leben, mit unseren Nachbarinnen und dass wir niemanden alleine lassen.
Um es konkret nachzufragen, Ferhat, welche konkrete Kritik hast du an der Polizei in Berlin, insbesondere am LKA Berlin, wenn es um die Rechtsterrorismus-Serie geht? Denn steht ja tatsächlich der Verdacht im Raum, dass Informationen von Polizeibeamten an die mutmaßlichen Tatbeteiligten weitergegeben werden. Und in dem Zusammenhang die zweite Frage, was ist eure konkrete Kritik an dem Umgang der Justiz in Berlin bislang mit der Rechtsterrorismus-Serie?
Meine Kritik an den Ermittlungsbehörden ist nicht nur, dass sie auf dem rechten Auge blind sind, sondern aktuell, sie wollen nicht nach rechts schauen, gucken aber dafür in eine andere Richtung. Also es fällt immer wieder auf, dass das innerhalb der Ermittlungen versucht wird, andere Baustellen aufzuzeigen und das hemmt dann die Ermittlungen. Also ich habe beispielsweise bei den Morddrohungen an Wänden von linken Aktivistinnen mitbekommen, dass sie halt gefragt wurden, ob es halt nicht aus dem linken Spektrum kommen könnte. Und das sehen wir ja jetzt auch bei den Anschlägen in Nordneukölln, dass man halt versucht, innerhalb der migrantischen Community die Schuldweisung zu geben. Und das hatten wir auch beim NSU. Der NSU konnte 9 Jahre lang weitermorden aufgrund einer rassistischen Ermittlungspolitik der Behörden, die gesagt haben, das ist ein türkisch-kurdischer Konflikt, das ist ein Drogenkonflikt und was weiß ich noch. Und davon müssen wir wegkommen. Und deshalb verstehe ich auch nicht, warum heutzutage ein Seehofer kommt und sagt, ja, es gibt kein Racial Profiling innerhalb der Polizei, weil Rassismus verboten ist. Das wissen wir, sogar schon vor NSU wussten wir das, aber nach dem NSU müsste es doch eigentlich jedem klar sein, dass dort einfach mit rassistischen Vorurteilen agiert wird, auch innerhalb der Polizei. Und das ist ein Thema. Das andere Punkt ist, dass investigative Journalistinnen immer wieder aufdecken, dass es Verbindungen zwischen der Nazi-Szene in Neukölln und der Polizei, dem LKA, gibt. Jetzt erst kürzlich, dass ein Polizeihauptoberkommissar, ich weiß nicht, wie man das genau benennt, aber einer sozusagen der führenden Personen in einem Abschnitt geheime Informationen in einem Chat an Nazis und AfD-Mitglieder weitergegeben hat. Und in diesem Chat waren halt auch Neuköllner Nazis mit dabei, insbesondere einer, der innerhalb dieser Anschläge halt immer wieder auftaucht. Und das Thema war ein Tag in den Medien und schon ist es verpufft. Und ich finde, so, es ist skandalös, wie mit solchen Themen umgegangen wird. Man will gar nicht, dass es da eine öffentliche Aufklärung gibt. Und damit die Menschen auch wieder vertrauen können, braucht es aber eine öffentliche Aufklärung. Und das ist nur ein Beispiel. Es gab dann den Fall, dass ein LKA-Beamter sich mit dem zweiten Neonazi, der mutmaßlich in meinem Fall mit schuldig ist. Und genau, dieses Treffen mit einem LKA-Beamten und ihm wurde erstmal, kam über die Medien und dann wurde das widerrufen und es passiert immer wieder, dass diese Verbindungen halt nicht wirklich aufgeklärt werden, dass dort nicht weiter ermittelt wird. Und das ist der Grund, warum wir als Betroffene halt auch sagen, wir brauchen so etwas wie einen Untersuchungsausschuss. So etwas ist vielleicht sogar gut gesagt, aber wir brauchen einen Untersuchungsausschuss, damit objektiv sich diese ganzen Fälle mal angeschaut werden kann und die Menschen auch wieder Vertrauen aufbauen können. Denn es ist schlimm, wenn man nicht weiß, ob der Polizeibeamte, der eigentlich für den Schutz zuständig ist und vielleicht vor meiner Haustür steht, ob der jetzt einer der Guten ist oder einer der Bösen ist. Und diese ganzen Fälle, die halt aufgedeckt wurden, zeigen eigentlich, dass dort sehr viel rechtes Gedankengut innerhalb der Sicherheitsbehörden rumkursiert. Und diese Aufklärung brauchen wir in Berlin, wobei wir in Berlin auch schon einen NSU-Untersuchungsausschuss hätten haben müssen. Denn auch die Verbindung zwischen dem LKA und dem NSU ist in Berlin gegeben. Und dahingehend passiert auch nichts in Berlin. Und das ist das, was mich eigentlich sehr unzufrieden stellt. Und was die Judikative angeht, also die Rechtsprechung, ich hätte mir da schon gewünscht, dass es in einer nächsthöheren Ebene bearbeitet wird. Das heißt, wenn der Berliner Senat sagt, dass es offiziell sagt, das ist ein rechtsterroristischer Anschlag, dann muss die Generalbundesstaatsanwaltschaft das übernehmen. Und sobald wir das haben, gibt es halt sozusagen nochmal eine Kontrolle der Einrichtungen hier in Berlin. Also was haben sie gemacht? Was ist schiefgelaufen? Und wir haben uns dabei erhofft, dass dadurch, dass es eine nächsthöhere Instanz ist, wir da mit der Aufklärung auch vorankommen. Leider ist das bis heute auch ausgeblieben.
Ferhat, wenn man sich die Berichterstattung in den Berliner Medien zu der Rechtsterrorismus-Serie anschaut, dann hat man manchmal das Gefühl, entweder Neukölln liegt für die allermeisten Redakteure auf einem anderen Stern oder das ist ein Ort, der eigentlich immer noch als No-Go-Zone beschrieben wird und der Bezirk und seine Bewohnerinnen haben mit dem Rest der Stadt nichts zu tun. Wie würdest du die Berichterstattung vor allen Dingen und auch den Blick auf die Betroffenen, auf die letzten Anschläge durch die sogenannten Hauptstadtmedien beschreiben?
Also Neukölln ist sehr divers. Also auch von der Struktur her, der Norden ist eher migrantisch geprägt aufgrund der historischen Entwicklung der Mauer und dass hier keiner eigentlich leben wollte, direkt an der Grenze zur Sowjetunion, in Anführungsstrichen, also zur DDR. Und der Süden ist eher kleinbürgerlich und auch sehr stark durchdringt von konservativen, aber auch vom rechten Gedankengut. Wie sich das entwickelt hat, hatte auch mit dem Mauerfall zu tun. Treptow-Köpenick, wo die NPD-Zentrale ist, ist ja gleich unser Nachbarbezirk. Diese gesamte Diversität Neuköllns. Das wird auch von der Presse wiedergespiegelt. Nur was selten passiert ist, zum einen, dass die Zusammenhänge nicht wirklich richtig dargestellt werden von der Hauptstadtpresse. Also dass beispielsweise Gentrifizierung und rechter Terror im Bezirk sehr stark zusammenhängen. Und zwar, wenn die AfD 2016 im Wahlkampf gesagt hat oder über die Umvolkung der Sonnenallee gesprochen hat und heute dort Nazis die Menschen terrorisieren, die Polizeirazzien in Shisha-Bars die Menschen terrorisieren und ein großer Immobilienhai, die Signa Group, sagt, ich will jetzt den Hermannplatz umgestalten und dadurch halt auch Verdrängung schaffen, dann hängt das alles miteinander zusammen. Und mir fehlt ein Stück weit diese Zusammenhänge. Und das versuchen wir halt durch unsere soziale Arbeit, durch das Verbinden der Kämpfe immer wieder nach außen zu kommunizieren. Und dann toppen sie aber noch diese ganzen Zusammenhänge, indem sie bei Anschlägen so etwas kommunizieren, wie jetzt kürzlich die Berliner Zeitung beim Anschlag bzw. bei der Explosion im Al-Andalus, einem libanesischen Restaurant, das flambierter Döner haben sie betitelt. Das erinnert uns sehr stark an die Dönermorde. Und das ist erstmal sowas von abseits von der Realität. Erstens gab es in dem Laden keinen Döner. Und zweitens ist es halt schon sehr rassistisch, über flambierten Döner zu sprechen, wenn dort Menschen verletzt wurden, wenn dort die Anwohnerinnen nicht mehr in ihre Wohnung zurückkommen. Und so ein großes Problem mit so einem Zitat halt zu bespielen, ist halt, finde ich, verantwortungslos. Die haben das dann auch wieder zurückgezogen, aber erst durch den öffentlichen Druck, indem wir das versucht haben, über soziale Kanäle zu verbreiten und auch zu skandalisieren. Und das passiert im Prinzip sehr oft, wenn es um Neukölln geht, dass die Hauptstadtpresse gibt, die von den Massen gelesen wird. Dann gibt es halt ein Stück weit die linke Presse, die versucht, uns zu verstehen, die versucht, die sozialen Bewegungen auch zu unterstützen. Und da gibt's einen Clash. Die Hauptstadtpresse, sowas wie BZ, Morgenpost etc., die gehen eher auf eine skandalöse Art und Weise an der Seite, sag mal so, wie es ist, an der Seite der Polizei, um Sachen halt nach außen zu kommunizieren, die dann die gesamte Debatte verschieben soll. Beispielsweise, als herauskam, dass dieser Polizeihauptoberkommissar geheime Informationen weitergegeben hat, stand in der Presse sehr wenig darüber. Aber was dann skandalisiert wurde, war, dass am Abend irgendwelche Jugendlichen, die unter dem Label Black Lives Matter Scheiben eingeschmissen haben, das wurde ganz groß bespielt. Und da sehen wir halt, wie die Prioritäten gesetzt werden. Man versucht immer sozusagen diesem rechten Terror, der uns bedroht, etwas Linkes entgegenzusetzen und versucht auch, wenn es etwas Kleines ist, das über die Kontakte in der Presse so hochzuspielen, dass wir eigentlich mit unserem Widerstand gegen Rechtsextremismus, gegen Naziterror eigentlich genau dadurch halt eingeengt werden und unsere Reichweite nicht so hoch ist, wie es eigentlich sein müsste zu dem Thema. Und das sehen wir jetzt auch beim Verfassungsschutzbericht, der heute rausgekommen ist. Schon wieder wird rechter Terror, es geht um 2019 Halle, eine Synagoge wurde angegriffen, nur eine stabile Holztür hat Schlimmeres verhindert, Menschen wurden ermordet und trotzdem wird hier Rechtsextremismus, man sagt, der Verfassungsschutz sagt, das ist die größte Gefahr, aber stellt dann trotzdem Linksextremismus dem wie ein Spiegel entgegen. Und Das ist erstmal der Fehler, den wir an sich machen. Menschen, die gegen Recht sich engagieren, kann man nicht kriminalisieren, wenn man gleichzeitig sagt, Recht ist die größte Gefahr. Und so ein Umdenken brauchen wir in der Gesellschaft, dass wir verstehen, dass es keine Mitte gibt zwischen Faschismus und Antifaschismus.
Und wenn wir auf die Gesellschaft blicken, welche Erfahrungen von Solidarität hast du gemacht und was für Solidarität wünschst du dir angesichts der Zustände, die wir jetzt in der letzten halben Stunde besprochen haben?
Also die Solidarität sowohl von Institutionen als auch von Einzelpersonen nach so einem Anschlag war für mich überlebenswichtig. Ich hatte das eben schon erwähnt, ich wäre jetzt nicht so aktiv, wie ich jetzt bin und wäre auch gar nicht zum Leben wahrscheinlich auf diese Art und Weise zurückgekehrt, wenn es diese Solidarität nicht gegeben hätte, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die sich darum gekümmert haben, dass die Versicherung angeschrieben wird an dem Tag, damit kleine Sachen, beispielsweise die Laterne vor dem Haus meiner Eltern wieder funktioniert, die nicht funktioniert hat und es war stockenduster nachts. Das sind so Kleinigkeiten, die halt geholfen haben, damit ich wieder lebendig werden konnte, damit ich wieder sozusagen zum Leben wiederfinde. Aber auch die politische Solidarität ist dahingehend wichtig. Ich hatte nicht verstanden, was passiert ist. Und dann kamen Gruppen, die sich halt mit dem Rechtsextremismus hier in Neukölln beschäftigt haben, Daten gesammelt haben, Informationen gesammelt haben, die mir erklären konnten, was passiert ist, welche Leute das waren, was für Strukturen es gibt. Denn das ist ja auch, also je mehr Fragezeichen jemand im Kopf hat nach so einem Anschlag, umso verängstigter ist diese Person. Und wichtig war es, diese Fragezeichen auch Stück für Stück abzuarbeiten. Und deshalb ist es auch wichtig gewesen für mich, als dieser Anschlag auf die Damaskusbäckerei war. Vor der Damaskusbäckerei wurde ein Auto in Brand gesetzt, an die Hausfassade wurden SS-Runen markiert. Und das ist nicht zum ersten Mal passiert, sondern schon zum siebten Mal, dass ich jedes Mal auch zu dieser Bäckerei gegangen bin, mit denen gesprochen habe, gefragt habe, ob alles in Ordnung ist. Und je mehr Leute das machen, umso gestärkter fühlen sich diese Menschen. Und die Angst geht ein Stück weit dann auch von alleine, wird sie verarbeitet durch diese Solidarität. Aber nicht nur die Person selbst, die angegriffen wurde, beziehungsweise dieser Laden, sondern auch die Menschen im Umfeld haben ja Angst. Wir haben uns beispielsweise solidarisiert mit den Menschen, die in dem Haus wohnen und haben ein Treffen mit den Bewohnern im Haus organisiert. Und solche Aktionen sind, finde ich, sehr wichtig. Was mir persönlich fehlt, ist, wir haben in Berlin eine rot-rot-grüne Regierung. Nun müsste man ja sagen, SPD, Grüne und Linke, alle drei definieren sich als antifaschistisch, müsste ja so ein Untersuchungsausschuss zu rechten Strukturen innerhalb der Behörden kein Problem sein. Und da fehlt mir ein Stück weit die Solidarität. Denn wir werden eigentlich im Prinzip nur hingehalten. In dem Zusammenhang, also die Grünen haben uns, wir haben 26.000 Unterschriften gesammelt, wir haben eine Petition gestartet, mit der wir diese Forderung nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss stärken wollten. Die Grünen haben uns gesagt, ja, geht nicht parlamentarischer Untersuchungsausschuss, die Fälle sind ja noch nicht abgeschlossen. Also man hat versucht, das, was man so von Politikern kennt, drumherum zu reden, um uns zu beschwichtigen und hat uns dann angeboten, einen Sonderermittler. Nun ist es 1,5 Jahre her. Ich würde mal sagen, falls es Zuhörer gibt, die Kontakte zu grünen Abgeordneten haben, fragt mal die Abgeordneten, was sie bis jetzt zum Sonderermittler gemacht haben. Nichts. Die Linke, meine eigene Partei, da haben wir einen Landesparteitagsbeschluss einstimmig, dass wir den Untersuchungsausschuss fordern. Die Fraktion leider im Parlament möchte da keinen Alleingang machen und hofft, dass einer der Koalitionspartner darauf reagiert. Die reagieren nicht darauf, deshalb läuft da auch nichts. Aber zumindest hilft, da ich halt auch in einer Partei halt selber aktiv bin, kommen zumindest Anfragen zustande, über die wir dann halt auch nochmal versuchen können zu verstehen, was passiert ist. Anfragen sind ja auch eine Form von politischem Druck. Aber die einzigen, die konsequent waren, sind die SPDler. Die sagen, wir brauchen keinen Untersuchungsausschuss, wir brauchen keinen Sonderermittler. Im Prinzip sagen sie auch, es gibt keine rechten Strukturen innerhalb der Polizei. Also alles, was Journalistinnen aufgedeckt haben, ist im Prinzip nur Unfug. Könnte man, wenn man das weiter bespielt, auch sagen. Und die sagen, ja, die Polizei kann das selber organisieren. Also haben zum dritten Mal eine Sonderermittlergruppe gegründet. Die hieß zweimal, glaube ich, EG Ermittlungsgruppe Resin, Ermittlungsgruppe Rechtsextremismus. Und jetzt neuerdings heißt sie Besondere Aufbauorganisation Fokus. Und die machen im Prinzip genau dasselbe wie die anderen beiden Ermittlungsgruppen. Da wurden halt mehrere Beamte zusammengelegt, um halt zu gucken, okay, was läuft dann schief, was nicht. Und ihr erster Erfolg war eine Entschlüsselung einer Festplatte, die sie nach dem Anschlag auf mich und Herrn Ostermann 2018 bei den Hausdurchsuchungen beschlagnahmt hatten. 3 wurden beschlagnahmt. 2 Jahre lang hat man versucht, diese Festplatten zu entschlüsseln. Nach 2 Jahren, also Anfang dieses Jahres, wurde dann ganz groß verkündet, der erste Erfolg dieser neuen Ermittlungsgruppe, wir haben diese Festplatte entschlüsselt. Es wurden 30 Namen auf dieser Festplatte gefunden. Nach einem Monat kam dann die erste journalistische Entdeckung, sage ich mal, zu diesem Thema, dass die Polizei vergessen hat, in den Papierkorb reinzuschauen. Da wurden dann nochmal 500 weitere Kontakte gefunden mit Bildern und anderem Material, die die Nazis dazu gesammelt haben. Und einen Monat darauf wiederum haben dann Journalisten wieder skandalisieren können, was da passiert ist. Und zwar die Festplatte, die sie versucht haben, 2 Jahre lang zu entschlüsseln, war gar nicht verschlüsselt. Und das war der Erfolg, der erste große Erfolg dieser neuen Ermittlungsgruppe. Genau, hinzu kam, dass die 500 Namen, die im Januar, im Februar dieses Jahres zufälligerweise dann entdeckt wurden, im Papierkorb dieser Festplatte, dass diese Personen nicht sofort gewarnt wurden. Die haben jetzt erst Monate später einen Brief bekommen, dass sie auf dieser Liste sind. Hinzu kommt, dass drin steht, dass sie aber keine Gefährdung sehen aus dieser Liste heraus, beziehungsweise dadurch, dass ihre Daten gesammelt wurden. Ich frage mich, was denken die LKA-Beamten, was Nazis mit Listen und Bildern machen, wenn diese Menschen nicht gefährdet sind? Die sammeln sie ja nicht, um sich an die Wand zu hängen und jeden Tag sich die Bilder von politischen Gegnern anzuschauen, sondern die sammeln die natürlich, weil sie damit halt auch was vorhaben. Und dahingehend finde ich es sehr unverantwortlich, dass die Sicherheitsbehörden und das LKA nicht auf die Forderung von den Opferberatungsstellen eingegangen ist, zumindest auch wenn die Leute noch nicht gewarnt wurden, diese Adressdaten zu sperren und diese Menschen dahingehend zu schützen, dass nicht weitere Informationen über behördliche Stellen diese Nazis erlangen können. Und im Prinzip ziehen sich so eine Fälle deutschlandweit durch alle Strukturen, bei denen es halt um Funde von Adressdaten geht. Die Leute werden nicht rechtzeitig gewarnt. Die Menschen werden dann, wenn sie dann gewarnt werden, auch noch im leeren Raum gelassen. Also in den Briefen, die jetzt rausgingen, steht auch, dass sie für weitere Fragen nicht offen stehen. Das heißt, mir wird gesagt, meine Daten sind bei Nazis, die haben Bilder von mir gemacht, ich bin aber nicht gefährdet und ich darf aber auch nicht fragen, was für Daten das sind. Und das ist gegenüber den Menschen, die wirklich diese Bedrohung erleben. Und in dem Moment ist das ein psychisch sehr schlimmer Zustand, den man erlebt, wenn so ein Brief ankommt. Dass diese Menschen auch noch im leeren Raum gelassen werden, ist sozusagen, ich sag immer, das ist so die Kirsche auf dem Sahnehäubchen im negativen Sinne. Ich meine, da wundert es mich auch nicht, dass sie keinen Untersuchungsausschuss haben wollen, weil einfach bei so einem Untersuchungsausschuss wahrscheinlich so viel hervorkommen würde, was kritikwürdig ist, dass das der Innensenator auch versucht, das zu verhindern. Und deshalb ist es für mich wichtig, dass Menschen, die jetzt hier zuhören, zu ihren Abgeordneten gehen, dieses Thema Untersuchungsausschuss, rechte Strukturen in den Sicherheitsbehörden, Rassismus in den Sicherheitsbehörden nochmal anstoßen, ansprechen, damit wir zumindest beim Bundestagswahlkampf, beim Abgeordnetenhauswahlkampf im nächsten Jahr diese 3 Parteien, die von sich aus sagen, sie sind antifaschistisch, auch wirklich versuchen, antifaschistische Themen voranzubringen und rechte Strukturen in den Sicherheitsbehörden langfristig auch anzugehen und sie dann diese Menschen dann ausfindig zu machen und auch vom Dienst zu entfernen.